Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute mit der Joy. Hallo Joy.
Hi.
Und ja, Joy, du bist heute schon zum dritten Mal dabei, schon Stammgast hier quasi. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen mit der Vorstellungsrunde ganz einfach mal an. Magst du dich mal kurz vorstellen dem Hörer?
Ja, gerne. Ich heiße Joy Heron. Ich arbeite als Senior Consultant bei InnoQ. Ich bin Entwicklerin. Ich würde mich als Full-Stack-Entwicklerin bezeichnen tatsächlich. Ich mache alles rund um den Web. In den letzten 2 Jahren konzentriere ich mich fast ausschließlich auf das Frontend. Aber ich mag auch sehr gerne Backend-Entwicklung. Insofern, ich weiß nicht. Was ich sonst da zu mir sagen soll.
Wir verlinken auf jeden Fall deinen Twitter-Account, das ist I am Joy Heron. Und eine Webseite hast du auch, ich glaube, das ist joyheron.com, richtig?
Ja.
Die verlinken wir natürlich auch, da kann man dann noch mehr über dich erfahren oder dir wie bei Twitter halt folgen. Ja, du bist Vollstack-Entwickler, das passt ja zur letzten Folge, haben wir auch schon im Vorgespräch gesagt, da habe ich ja mit der Sandra drüber gesprochen. Du sagst also, es gibt Full-Stack-Entwickler, um das Thema einfach mal so aufzugreifen.
Ja. Provokante Dinge zu erzählen. Ja, also einige sagen, dass es das nicht gibt. Und ich finde, es ist nicht möglich, alle möglichen Technologien in den ganzen Stack zu beherrschen. Also Frontend, Backend. Und Datenbanken und was weiß ich. Es ist nicht möglich, dass man alles kann. Offensichtlich, das wäre einfach zu viel für einen Mensch. Mhm. Aber ich glaube, es ist möglich, wenn man die Standard, Standards, Standarden, was ist der Standard von Standard?
Standards?
Ja. Okay, sorry, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. also wenn man die Standards kennt und darauf konzentriert, ich glaube, es ist möglich, dass man genug beherrscht, um Anwendungen wirklich vom Datenbank bis hin zum Frontend zu entwickeln. Aber ja. Insofern, deswegen sage ich ja auch, dass ich Frontend-Entwickler, also nicht Frontend-Entwickler, ich sage, dass ich Full-Stack-Entwicklerin bin, weil ich mache ich sehr viel Frontend, aber ich bin nicht nur Frontend-Entwicklerin.
So. Ja. Ja, ich glaube, das mit der Einschränkung, dass man, sagen wir mal, überall so mitarbeiten kann, ne? Und dann hat man ja trotzdem noch, sagen wir mal, so Schwerpunkte, wo man noch mehr mitarbeiten kann als woanders. Ich glaube, so kann man sich auf einen Full-Stack-Entwickler einigen, oder?
Ja, ich finde.
Ja, das ist, ich glaube, das kann man auch so unterschreiben. Ne? Also ich glaube, überall alles können, also von jedes Frontend-Framework, dann noch JavaScript, HTML und CSS auf hohem Level, dann noch, keine Ahnung, was 5 Backend-Sprachen und alles mögliche an Infrastruktur, das wird irgendwann schwierig, ne?
Und tatsächlich beherrsche ich gar keine JavaScript-Frameworks. Insofern kann es sein, dass einige Menschen der Meinung sind, dass ich so nicht ein richtiger Frontend-Entwicklerin bin. Aber
das ist die Frage, ne?
Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin der Meinung, dass die UI, also Frontend, tatsächlich viel, viel, viel mehr HTML und CSS ist als JavaScript. Insofern würde ich mich trotzdem als Frontend-Entwickler bezeichnen. Ich glaube, man kann das ganz gut machen, ohne JavaScript machen zu müssen.
Ja, beziehungsweise, und ich meine, wir sprechen heute über Webentwicklung. Ja, ich habe ja so gesagt, so, mal schauen, wie wir den Titel machen, aber so, ich sag mal, Richtung moderne Webentwicklung. Und da habe ich dich ja auch bewusst angefragt, weil du hast ja da auch ein paar Talks zugehalten und auch schon, ich habe Blogartikel zu dem Thema geschrieben. Und ich hole mal ein bisschen aus, weil ich kenne dich ja eigentlich noch. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, vor so 2 Jahren eine Folge aufgenommen. Da warst du noch eher im Backend unterwegs, würde ich sagen. Ne? Also zumindest, wie ich das wahrgenommen habe. Ne? Und seitdem habe ich dann gesehen, dass du immer mehr veröffentlicht hast und immer mehr dazu geschrieben hast, wie man im Web entwickeln kann. Ne? Und das finde ich ganz spannend, weil das ja vielleicht auch der Weg ist, und da können wir ja heute so ein bisschen drüber sprechen, wie eine moderne Webentwicklung aussehen kann. Denn was ich jetzt mal schon mal mitgenommen habe, ist, dass du auch sagst, okay, wir brauchen nicht vielleicht immer eine Single-Page-Application. Ne? Also für alle, die jetzt dachten, wir reden jetzt beim Thema moderne Webentwicklung über Angular oder React oder Vue oder was auch immer, die wird wahrscheinlich nicht so spannend, die Folge.
Oder vielleicht doch.
Ja, genau, also vielleicht, ja.
Was gibt es außer diesen Angular?
Genau, also das ist...
Wie kann man das sonst machen?
Genau, und vor allem, wie kann ich das machen, ohne hier 100.000 Zeilen Code mir jedes Mal mit jedem mit meiner Anwendung immer durchzuladen und Anwendungslogik an mehreren Stellen doppelt und dreifach zu haben. Also ich will jetzt auch nicht alles vorweggreifen, worüber wir so sprechen könnten, aber das ist ja vielleicht mal auch mal ein spannender Bereich. Weißt du noch, wie du da hingekommen bist? Also, dass du auf einmal angefangen hast, Web zu machen?
Ja, also ich habe von Anfang an Web gemacht, aber ich war, wie du schon sagtest, ich war eher im Backend-Bereich tätig, also im Frontend-Bereich. Und tatsächlich war es für mich so relativ, es hat sich so weiterentwickelt, weil mir das Frontend eben wichtig ist. Und es ist mir auch wichtig, dass es gut aussieht. Und es nervt mich, wenn es nicht gut aussieht. Und dann war ich die Person, die bereit war, da so hinzugehen, in dem HTML zu schauen, was ist da irgendwie nicht richtig, wie kann man das besser machen. Und ich habe angefangen, mich mit Frontend-Themen zu beschäftigen, weil es einfach notwendig ist. Und ich war die Person im Projekt, wo ich damals war, wo ich war die am meisten Spaß oder Interesse daran hatte. Deswegen habe ich nach und nach mehr und mehr Frontend-Tätigkeiten so mir vorgenommen. Und dann habe ich das Projekt gewechselt. Und dann habe ich tatsächlich ein neues Projekt angefangen, wo ich fast nur noch Frontend-Aufgaben gemacht habe, weil das ist das, was notwendig war in dem Kontext. Deswegen ist das bei mir so, das ist, wie das bei mir passiert ist.
Es ist ja auch, du hast ja auch vollkommen recht, ich glaube, eine Anwendung überzeugt den Nutzer ja am Ende nicht nur dadurch, dass das Backend super toll ist, sondern auch, dass die sich bedienen lässt, nicht wahr? Also ja. Es ist halt ein bisschen mehr als nur, oh, wir haben jetzt das schnellste und ausfallsicherste Backend, also das ist auch wichtig, aber wenn ich die Anwendung nicht verstehe und ne, dann kennen wir schon fast in diesem Bereich UX und UI, dann habe ich ein Problem, aber auch wenn sie nicht zugänglich sind. Ne, und dann sind wir ja bei klassischen HTML-Themen, wenn es um Accessibility geht, dass wir da was haben. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, worüber wir heute sprechen werden und was wir so machen werden. Und wir wollten so ein bisschen, glaube ich, anfangen mit der Verbindung von Server und Client, ne, und auch so ein bisschen HTML die Richtung. Wo willst du denn da, sagen wir mal, anfangen thematisch?
Ja, also das ist tatsächlich etwas, was ich mehr, also ich denke in der letzten Zeit sehr viel über HTTP und HTML, die Kombination von beiden. Tatsächlich als eine Webentwicklerin, also damals, also als ich studiert habe, habe ich versucht, so diese Web-Dinge zu lernen. Und das fand ich sehr spannend, weil da habe ich hauptsächlich gegoogelt oder bin auf Stack Overflow gegangen und habe dann irgendwie geschaut, wie man so wie man Dinge macht. Aber ich sage immer, ich habe immer die falschen Fragen gestellt. Also ich habe die Fragen gestellt, wie kann ich so irgendwie So ein gutes Beispiel, wie kann ich es verhindern, dass wenn ich so auf einen Button klicke, dass die Seite neu geladen wird oder so, dass ich irgendwie eine leere Seite sehe. Weil, also was passiert ist eigentlich so, es war so ein HTML-Form und dann habe ich einen Button da drin und dann hat dieses HTML-Form so ein Submit gemacht und ich wusste nicht, was das war. Und ich war so, wie kann ich das verhindern, dass mein Formular so ein Submit macht? Und das sind die, ich habe deswegen so ein bisschen gegen die Web entwickelt, als ich so angefangen habe zu lernen. Und später habe ich, also als ich bei InnoQ angefangen habe, habe ich gelernt, wie HTML-Formulare funktionieren. Das war der Anfang bei mir. Mhm. Und das ist tatsächlich so, also, dass wenn man eine HTML-Seite hat, man kann so irgendwie ein Form, so Element in der Seite packen und dann kann man so irgendwie ein so Form-Action setzen, der so irgendwie eine Ressource linkt und dann Inputfelder definieren und dann einen Submit-Button und anhand von diesen Inputfeldern, die der Benutzer eingibt, kann ich dynamisch, weil es irgendwie mit Benutzerinput sowas zu tun hat, kann ich dynamisch so einen HTML-Request generieren, der dann an einem Server geht.
Genau, ja.
Und ich war, als ich das entdeckt habe, also ich war so, boah, das ist so cool. Und es ist ein bisschen witzig, weil zu dem Zeitpunkt waren Single-Page-Apps so der Hype, also sie sind immer noch so Hype. Aber das war so, ach, wir machen alles so, alles mit Single-Page-Apps. Und ich habe damals versucht, so irgendwie, ich hatte Angular so ein paar Tage angeguckt und so, und ich habe es einfach nicht verstanden. Überhaupt nicht. Aber als ich verstanden habe, dass ich dynamisch so mit dieser HTML-Formular eben so wirklich HTML, also HTTP-Ressourcen generieren kann. Und dann ich im Server, in einem HTTP-Server, kann ich programmieren in einem HTTP-Server. Und ich kann sagen, für diese Ressource macht das oder für diese Ressource macht das. Und man kann da auch irgendwie diese HTTP-Verbs verwenden, zu sagen, dass bei einem Post erstelle mir eine neue Ressource oder bei einem Put, dann erwarte ich, dass die Ressource so angepasst wird und sowas. Das ist so ein bisschen dieses REST-Idee. Auf der Serverseite. Und als ich das entdeckt habe, war ich so wirklich, ich war so, ach, das ist wirklich cool, das gefällt mir.
Ja.
Und ich mag es seitdem wirklich immer so Webanwendungen zu schreiben. Es ist auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen altmodisch, weil es eben eigentlich diese Architektur des Webs ist seit dem Anfang des Webs gedacht. Das ist eine Architektur.
Architektur, genau.
Genau, es ist sehr alt, aber dafür ist es sehr, ich finde, es ist sehr elegant und es ist auch sehr, sehr gut unterstützt. Also es ist etwas, was so ein boring Technology ist, sagen wir so, etwas, was einfach funktionieren wird und was man so mit jeglicher so unterschiedliche Frameworks und so machen kann. Und das finde ich einfach recht spannend, dieser Ansatz. Es ist immer diese Kombination von HTML-Seiten und dann von der HTML-Seite so überlege ich mir, was möchte ich auf dieser Seite tun? Und dann kann ich das entweder als ein Formular abbilden, wenn es irgendwelche Benutzer-Input benötigt, wenn ich so was suchen möchte zum Beispiel. Oder ich kann eben sagen, ich möchte nur zu einer anderen Seite wechseln. Dann ist das ein ganz normaler HTML-Link. Und man kann auch auf der Serverseite kann man auch so mit Redirects arbeiten. Zum Beispiel, und damit kann man so das ein bisschen wie eine Zustandsmaschine betrachten und sagen, also wenn ich weiß, dass diese Aktion passiert ist, dann leite ich den Benutzer zu dieser Seite weiter, ansonsten leite ich den Benutzer zu dieser Seite weiter. Und da alle Geschäftslogik von meinen Anwendung ist tatsächlich auf dem Server verortet. Das gefällt mir, weil es ist dann nicht weiter auf dem Client verteilt, also, aber es ist alles an dem einen Ort und es ist so irgendwie abgebildet mit HTTP, was relativ klar definiert ist. Und so, ich finde, das ist ein elegantes Modell, was mir persönlich gefällt. Genau.
Und ich meine, es sind halt es sind etablierte Technologien, ne? Du musst die Logik nicht an zwei Stellen haben, weil wenn du jetzt so davon sprichst, du hast ein Formular und was, wo du eine Seite wechselst und du hast von der State-Machine gesprochen, also vielleicht habe ich im ersten Formular was eingegeben, kommt zur zweiten Seite, wo ein darauf aufbauendes Formular ist. Wenn ich das in der Single-Page-Application mache, dann habe ich natürlich sofort die Logik doppelt, weil im Server muss ich ja immer nachprüfen, ob das, was ich gerade reinbekomme, über REST auch überhaupt so sein kann, richtig?
Tatsächlich habe ich so wenig mit Single-Page-Applications gemacht, dass ich dir das nicht sagen kann. Aber ich vermute ja.
Ja.
Ich möchte nicht aus Versehen Blödsinn erzählen.
Aber ich finde, das ist halt das Spannende, ne? Wenn ich jetzt mal von der Single-Page-Application komme, wie gesagt, ich lade relativ viel rein, ne? Da muss ich mir auch überlegen, wann ist überhaupt meine Seite interaktiv und so, ne? Und wenn man dann sieht, dass so eine winzig kleine Anwendung, wo eigentlich nur ein Formular irgendwie abgebildet wird, mit so einer mit so einem Moloch hochgefahren wird, ja, dann kann man das natürlich mal hinterfragen, ob das überhaupt so Sinn macht. Weil HTML und HTTP bieten da ja schon einiges.
Ja, einer der Gründe, warum ich persönlich das für mich entschieden habe, dass ich mich hauptsächlich mit die Web-Standards beschäftige, so mit HTML, CSS und JavaScript, also Vanilla-JavaScript meine ich, nicht mit einem bestimmten Framework. Eine der Gründe dafür ist, dass das eigentlich sehr viel schon ist dass ich auch, ich bin da recht sicher, dass da sie schon Standards sind, dass dieses Wissen, was ich da sammle, dass das langfristig trägt. Die Web ist ziemlich also erstaunlich, dass es seit 15 Jahren oder so, also Seiten von vor 15 Jahren funktionieren noch. Und wenn du eine Seite von heute, wenn es auf HTML-Seite von heute, wenn du das in einem Browser von vor 15 Jahren aufmachen würdest, würde es wahrscheinlich zumindest ein bisschen funktionieren. Es würde wahrscheinlich schräg aussehen, aber also HTML und CSS sind so, dass wenn der Browser so etwas sieht, was er nicht erkennt, dann ignoriert er es einfach.
Ja.
Der behandelt es einfach als Spam und es sieht vielleicht komisch aus, aber die Seite lädt noch und der Inhalt der Seite, der Text und alles Mögliche ist noch da zu sehen. Genau. Also deswegen, das ist also eine der Gründe, warum ich mich entschieden habe, dass ich mich lieber in diese Web-Standards so wirklich vertiefe, als dass ich so irgendeinen Framework aneigne.
Ja, das kann ich gut verstehen, ja.
Ja. Ich finde aber trotzdem, sorry, ich quatsche
mal. Ja, los.
Also ich finde, also es gibt, also für das, was ich angesprochen habe, für den typischen CRUD-Web-Anwendung ist das eigentlich fast immer ausreichend. Also so wirklich nur so HTTP plus HTML. Und ich bilde das ab als irgendwelche Ressourcen, die ich erstelle, die ich lösche, die ich anzeige, die ich anpasse, was weiß ich. Und dann kannst du das sehr gut als so Formulare abbilden. Es gibt aber durchaus den Use Case für so sehr hohe interaktive Komponenten, wo ein Server Roundtrip eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. So wenn ich zum Beispiel ein Zeichenprogramm machen möchte in meine Webseite oder sowas, macht es nicht seinen Sinn, dass ich halt nach jedem Klick so einen Server-Roundtrip mache. Das macht überhaupt nicht keinen Sinn. Und ich finde, das ist eine Stelle, wo Technologien wie Vue oder Svelte oder meinetwegen Preact oder React wo man da, also ich finde, wenn eine von diesen Ressourcen, so anstatt die HTML-Seite ausliefern, wenn eine von diesen Ressourcen eben so eine Shell ausliefern, worin meine React-App enthalten ist, oder so irgendwie, diese Frameworks wurden so entwickelt, damit man so diese Interaktivität in clientseitiges JavaScript hat, dann finde ich, das ist halt, wir sollten das irgendwie versuchen, miteinander zu verbinden und nicht, dass wir da gegeneinander kämpfen. Weil ich finde, wenn eine Seite hoch interaktiv sein soll, soll die Seite eventuell als so eine React-App ausgeliefert werden oder eine Vue-App ausgeliefert werden. Aber ich finde trotzdem für mich, damit ich die Anwendung besser verstehe, mag ich, wenn die Routing trotzdem von einem Server übernommen wird. Wenn Routing vom Server ausgeliefert wird, heißt das, dass die Back- und Forward-Links einfach automatisch funktionieren. Und also tatsächlich ist bei mir viel mehr konzeptionell, wo verorte ich das denn? Ich finde es einfach sehr angenehm, wenn ich das alles, so all diese Ressourcen eben im Server finde.
Ja, verstehe ich. Und eigentlich machst du ja damit auch jetzt gerade so ein bisschen indirekte Werbung für Webkomponenten, oder? Also dir ist jetzt egal, wenn jemand das mit einem Framework macht, aber eigentlich sagst du, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du ja, okay, jetzt wenn ich eine so hochinteraktive Komponente habe, wo ich jetzt zum Beispiel zeichnen möchte oder wo viel Interaktion notwendig ist, dann kann man die, sagen wir mal, in die Seite einbetten an einer bestimmten Stelle oder die ganze Seite ist eingebettet. Ja. Aber das ist das, was Webkomponenten machen, oder?
Ja, ich muss zugeben, das, was ich gerade erzählt habe, ist bei mir mehr theoretisches Wissen als praktisches Wissen, weil ich tatsächlich sehr wenige hochinteraktive JavaScript-Teile schreibe. Mhm. Aber wenn ich das tue, mache ich das tatsächlich mit Custom Elements. Und ich mache auch tatsächlich nicht nur, ich verwende Custom Elements sehr gerne. Das ist ein Teil von der Web Component Spezifikation.
Ja.
Die Web Component Spezifikation besteht aus, ich glaube, Custom Elements, Shadow DOM, Imports und Templates.
Ja.
Templates ist ja nützlich. Shadow DOM, finde ich, wurde erstellt. Shadow DOM, ich bin nicht ganz zufrieden. Also mit Shadow DOM. Ich finde das in fast allen Stellen zu viel Aufwand, dass es Nutzen bringt.
Wollen wir das gerade mal
kurz? Es gibt Use Cases dafür, aber.
Ja. Joy, wollen wir es kurz noch ein bisschen erklären, worum es sich da dreht, damit die Hörer, die das jetzt nicht kennen, wissen, wovon wir sprechen? Also, wir können ja mal Shadow DOM anfangen. Hast du da eine Erklärung, die wir.
Nee. Shadow. Also, ich habe gerade erzählt, dass ich jetzt. Also, ich tatsächlich. Ich weiß nicht, ob ich gut Shadow DOM erklären kann.
Sonst kann ich es versuchen und du ergänzt es.
Du kannst es versuchen, das ist besser.
Ja, okay. Also beim Shadow DOM geht es ja quasi darum, normalerweise, wenn wir jetzt eine Seite haben, und ich habe es jetzt nicht vorbereitet, also wenn es nicht ganz korrekt ist, bitte nicht beschweren. Wir haben ein DOM, das wir aufbauen, das Document Object Model, wo quasi alle Elemente, die wir in der Seite haben, sich reinhängen. Ja, das bildet dann so einen Tree quasi. Und wenn wir einen Shadow DOM haben, machen wir quasi wie so einen neuen Kontext auf da drin. Das heißt, wir sagen, wir machen jetzt ein Element und das hat nochmal sein eigenes DOM mit eigenem Styling zum Beispiel. Und darüber kann ich natürlich dann Sachen so ein bisschen wegkapseln. Dann habe ich nicht diese Interaktion von außen oder die Beeinflussung von außen auf meinen Shadow DOM. Ich hoffe, dass das so halbwegs richtig ist.
Ja, ich glaube, das ist richtig, ich glaube. Die Schwächen, die ich an Shadow DOM, also das würde ich unterschreiben, was du gesagt hast. Die Schwächen, die ich beim Shadow DOM sehe, sind tatsächlich, das Scoping so auf Komponentenebene finde ich super, auf jeden Fall. Aber dieser DOM, es gibt Use Cases für den Shadow DOM. Das ist zum Beispiel, wenn du eine Komponente als eigenständiges so JavaScript erstellen möchtest. Und du möchtest, dass eine andere Seite das nimmt und anzeigt und dass es dann nicht beeinflusst wird von den Styles auf der Seite, wo das embedded wird.
Genau.
Das ist ein bisschen der Use Case dafür. Wenn man aber, also wie ich meistens mache, ich mache meistens so Komponenten, die ich auf meine eigene Seite embedde. Und dann kümmere ich mich, also was mich beim Shadowstorm stört an der Stelle, ist, dass es abhängig von JavaScript ist. Dass du eben den Shadow DOM nur dann erstellen kannst, wenn JavaScript enabled ist. Und es trägt auch nur dann, wenn die Komponente mit JavaScript initialisiert ist. Ich glaube, es kann sein, dass das in der Zukunft so sich ändert. Aber das ist der Stand bis jetzt. Und das ist, wo ich eben sage, es ist schwierig für mich, dann ziehe ich halt diese, also ich würde lieber tatsächlich CSS daneben schreiben für meine Komponente. Um das zu stylen, das ist mir also angenehmer, als wenn ich so ein Shadow DOM erstelle und das in meine Komponente hänge.
Ich glaube, es kommt ein bisschen auf den Use Case an. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich sage, ja, ich habe hier keine Ahnung, einen Podcast-Player, den ich anbiete und der muss immer gleich aussehen, der soll auch auf gar keinen Fall. Und ich will jetzt auch nicht mein Styling immer überall mit Important machen, damit ich mir sicher bin, dass es richtig aussieht. Dann ist es, glaube ich, ein ganz nette.
Das stimme ich 100% zu. Ich glaube nur, dass es ist eine von diesen Dingen, wo man wissen soll, wo das nützlich wäre.
Ja.
Und in vielen Fällen ist das einfach nicht notwendig, wenn man eben die Komponenten selber die Kontrolle darüber hat.
Genau, oder wenn ich das eben richtig verstanden habe, wenn du zum Beispiel sagst, ich habe ein Styling, das in meiner Anwendung gilt, ich habe irgendwie eine Component, eine Library, CSS und ich möchte mein Element auch stylen damit, also ich will auf jeden Fall, dass es beeinflusst wird durch mein CSS, dann sollte ich vielleicht kein Shadow DOM nehmen, richtig?
Ja.
Sehr schön. Dann haben wir als nächstes von den vier Standards Templates.
Ja, Templates ist, Templates ist, dass man irgendwie dieses Template-Tag in dem HTML platzieren kann und alles, was innerhalb von dem Template so vorkommt, wird nicht von DOM gerendert. Zumindest habe ich das verstanden. Und dann kann man diese Templates eben so irgendwie eine DOM-Struktur hinterlegen, die man nachher rausholt und sagt, ich möchte so diesen Wert innerhalb von diesem Template so ändern und dann diese DOM-Struktur eben einfügen an einer Stelle auf meiner Webseite.
Genau, würde ich auch.
Es kann sein, dass ich das auch nicht ganz richtig gesagt habe.
Also zu deiner Verteidigung, wir haben es ja nicht vorbereitet, dass wir die jetzt durchgehen. Ja, also ich habe dich ein bisschen damit überrumpelt, aber wir kriegen das, glaube ich, zusammen hin. Genau, würde ich aber auch so sagen. Ich habe, wie gesagt, ein Template, also eine Vorlage und die kann ich ausfüllen und dann kann ich sie in meine Seite reinrendern. Genau.
Ja. Und Imports ist, soweit ich weiß, ist das deprecated, bevor es.
Ja,
aber ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, ich habe immer gehört, also es gibt eigentlich vier von den Dingen und den Imports wird tatsächlich nicht unterstützt und es gibt nicht wirklich den Plan, den zu unterstützen.
Das sind diese HTML-Imports, ne?
Ja, genau. Das war die Idee und das ist eigentlich eine gute Idee, dass man irgendwie sagt, also sagen kann, dass man so, ich weiß nicht mehr, wie das genau mit den Komponenten verbunden war, aber dass man so, ja, keine Ahnung, sorry.
Alles gut, also ich habe jetzt gerade mal das MDN aufgemacht, weil ich es auch nicht genau wusste, aber Chrome hat es schon rausgeworfen, Firefox will es so nicht machen, damit ist es quasi.
Damit ist es deprecated. Dann habe ich das richtig im Kopf gehabt.
Genau, und du kannst ja quasi so eine HTML-Seite reinladen darüber. Jetzt habe ich hier aber leider keine schönen Beispiele. Stimmt. Aber muss man ja nicht mehr wissen, weil.
Ja, genau. Ich glaube, das ist bei mir. Ich habe gedacht, oh, es würde nicht unterstützt, dann ersetze ich das durch anderes Wissen in meinem Kopf.
Genau. Aber ein anderes Ding, weil das nutzt du ja auch gerne. Custom Elements.
Ja. Ich verwende sehr gerne Custom Elements. Wenn man so eine Anwendung entwickelt, so wie ich beschrieben habe, wo die Anwendung eigentlich hauptsächlich aus HTML und CSS besteht, es gibt immer noch Fälle, wo man ein bisschen JavaScript braucht. um etwas zu verbessern oder es ein bisschen interaktiver zu machen. Oder einfach, man braucht irgendwelche JavaScript-Funktionalität auf der Seite, um die User Experience zu verbessern. Es gibt solche Fälle. Und was ich gerne mache, ist das mit Progressive Enhancement zu machen. Dass es eben so ein HTML-Default gibt, so ein Formular einfach. Aber dass ich das verbessere mit JavaScript, um die Funktionalität zu verbessern. Und bevor Custom Elements rauskamen, habe ich das so mit jQuery gemacht oder sowas, ging auch. Aber es gibt immer diese Initialisierungsproblem bei mir. Also es gibt eben diese zwei Dinge. Es gibt die HTML-Markup, wo ich sage, okay, ich denke in Komponenten in meine UI und ich möchte diese Komponente. Also das Default ist eben so ein ganz normales HTML-Formular, wo ich ein Inputfeld habe. Aber ich möchte zum Beispiel, dass das ein Auto-Submit ist. Dann möchte ich, dass meine Inputfelder oder mein Formular so eben angepasst wird, dass alle Inputfelder innerhalb von meinem Formular, wenn ich da reintippe, dass das nicht, dass ich nicht auf dem Submit-Button klicken kann zum Beispiel, sondern dass das automatisch gemacht wird, wenn ich in den Feldern tippe. Das ist zum Beispiel ein Beispiel von Progressive Enhancement. Und das konnte man schon länger machen, so. Aber es war immer so ein Disconnect zwischen diesem Markup, den ich für meine Komponente geschrieben habe. Ich habe so eine Form so definiert und ich möchte bestimmen, dass auf diesem Form-Element dieses JavaScript-Funktionalität hinterlegt wird. Und mit Custom Elements kann man jetzt wirklich diese beiden Dinge verknüpfen. Also mit Custom Elements ist es so, dass ich wirklich so ein neues HTML-Element definiere innerhalb von meinem HTML. Und dass der Browser erkennt, dass diese Komponente, also so Custom Elements sind immer so HTML-Element, die mindestens einen Bindestrich in den Namen hat. Also das so, dann kann ich alle, also beliebig viele von diesen Elementen definieren. Und was Custom Elements macht, ist, dass wenn einer von diesen Custom Elements so in dem DOM, in dem Document Object Model vorkommt, sobald der Browser das initialisiert hat, ruft er diese Connected Callback auf, die ich in meine Komponente-Klasse definiere. Und das ist eben dieser Hook, wo ich genau an dem Lifecycle vom Browser ankomme. Und ich kann sagen, okay, wenn diese Connected Callback-Funktion aufgerufen wird, ich weiß, dass dieses Element initialisiert ist und dann kann ich irgendwelche JavaScript-Funktionalität hinterlegen. Und das kapselt diese Funktionalität ganz gut an der Stelle. Genau.
Genau. Ja, ich habe die Konstrukte hast du auch, aber Connected Callback, genau, das ist die aufgerufen wird, wenn du da irgendwas initialisieren möchtest, ne?
Genau.
Genau.
Und das ist ziemlich cool, weil du kannst auch, also das ist, ich glaube, das wird noch nicht, also du brauchst noch ein Poly für Safari, aber du kannst auch zum Beispiel sagen, mit diesem, es gibt zwei Syntaxarten dafür. Also das eine ist, dass ich einfach so irgendwie so ein my-Element, also Element definiere und das heißt, dass ich wirklich in mein HTML-DOM so diese Spitzklammern für meinen HTML-Tag schreibe und my-Element, my-Element oder so schreibe. Aber was ich auch machen kann, ist, ich kann sagen, ich schreibe so eine JavaScript-Klasse und sage Class myButton extends HTML-Button-Element. Es gibt die sind tatsächlich als JavaScript-Klassen hinterlegt. Und was dann passiert, ist, dass ich in mein HTML so wirklich dieses Button und ich habe da, also der Syntax ist so spitze Klammer Button und dann in dem Button als Attribut steht is und my button. Und dann triggert das auch dieser Mechanismus. Das heißt, dass cool. Ich wirklich in dem HTML-DOM so wirklich echte also HTML-Elemente verwenden kann, aber trotzdem, also und dann aber diese Funktionalität wirklich ergänzen. wenn ich das brauche. Genau.
Ja, und das Coole ist ja dann, dass ich auch, wenn ich kein JavaScript dann habe, dann bekomme ich vielleicht nicht mein Autosub mit, weil dann klappt das so klassisch. Aber ich habe halt weiter die Möglichkeit, die Anwendung zu verwenden.
Genau. Also dieses, ich habe immer so, ich habe einen Talk über Web Components und da erzähle ich immer, dass es fängt bei HTML an und das HTML ist damit es funktioniert. Und dann gibt es CSS und CSS ist, damit es schön aussieht. Und dann gibt es JavaScript und JavaScript ist so manchmal zur Verbesserung schön. Aber es ist wirklich nicht für jede Komponente notwendig. Und ich mag wirklich, also wirklich in HTML und CSS zu denken und dann JavaScript als so als Verschönerung zu sehen. Genau.
Ja. Und ich meine.
Frosting on the cake. Wie man das auf Deutsch sagt.
Ja, es ist wie der Tortenguss quasi, ne? Frosting, ja, genau. Frosting ist ja quasi Tortenguss, ne?
Ja.
Dann, genau, das ist so, um es zu verfeinern. Oder die Kirsche auf dem Kuchen, ne?
Ja, aber was ich eben sehe, also wenn man wirklich drüber nachdenkt, auch wenn zum Beispiel man mit so kleinseitiges JavaScript eben die Seiten rendert, tatsächlich ist, was wirklich gerendert wird, immer noch HTML.
Ja.
Und das HTML ist eben der Basis von allem in dem Web. Also JavaScript ist nicht die Sprache des Webs. HTML ist die Sprache des Webs. Und letztendlich, so egal wie du dein HTML generierst, wird das immer, ist es am Ende immer noch HTML, mit der du interagierst. Immer.
Ja.
Und zum Beispiel dein CSS basiert immer auf die HTML-Strukturen, nicht auf JavaScript-Zeug. Deswegen finde ich, das ist immer wichtig, diese drei, also dieses so wie ein Kuchen. Es gibt so HTML, das ist das Basis, das Wichtigste. Wenn du das so rausnehmen würdest, würde alles zusammenbrechen. Und dann kommt CSS obendrauf, macht es schöner. Und dann gibt es JavaScript, der irgendwie obendrauf noch kommen kann, wenn das gebraucht wird.
Genau. Also das würde ich, und ich meine, man gewinnt ja auch viel. Also erstmal die Seite wird relativ schnell gerendert, weil der Browser nicht irgendwie erst JavaScript interpretieren muss, um das alles zu machen, ja, sondern du hast quasi direkt HTML da. Und diesen Ansatz zu sagen, JavaScript setze ich nur da ein, wo ich es dann auch wirklich brauche, ist auf jeden Fall begrüßenswert. Ja, man muss aber sagen, also das ist halt immer, ich habe nichts gegen React, ne? Ich finde React toll und auch kann ich den Framework, auch Vue.js finde ich toll und also das ist je nach Anwendungsfall echt eine schöne Sache. Aber wenn du da, du musst halt immer hinterfragen, brauche ich jetzt gerade, ist das jetzt ein Nagel, den ich da reinschlagen will in die Wand, brauche ich den Hammer oder brauche ich den nicht, ne? Und von daher... Also ich habe das auch bei dem Blog zur Seite festgestellt, wenn es so um Performance und sowas geht, wie leicht es ist, wenn du einfach nur HTML auslieferst, da natürlich dann auch die Top-Quoten, Top-Werte zu erreichen. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist aber auch, glaube ich, in einem deiner Talks mit dem Thema, ist das ganze Thema Accessibility, oder? Das ist ja auch mit HTML ganz eng verknüpft.
Ja. Also es ist sehr eng an Accessibility verknüpft, weil, also tatsächlich können die meisten Screenreader auch JavaScript inzwischen, aber letztendlich ist es immer noch HTML, was die Screenreader lesen. Und es gibt Dinge, zum Beispiel Buttons, die haben gewisse Funktionalität, die sehr gut definiert ist. Und man sollte eben Buttons nehmen, wenn man was Buttonartiges braucht, nicht ein Div nehmen und das zu stylen, als ob es ein Button ist. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt eben diese mit HTML5, gibt es Semantic HTML, wo ich sehr klar definiert, also die HTML ist sehr gut definiert und es gibt so wirklich Elemente, die eine semantische Bedeutung haben, die zum Beispiel helfen für einen Screenreader.
Ich finde übrigens aus Entwicklersicht, wenn ich das gerade einwerfen darf, ist auch einfacher, wenn ich die Elemente richtig verwende, wenn ich nur Diffs habe, ja, und ich bin da irgendwo und wundere mich mitten in meinem Code, wo bin ich denn jetzt gerade vor lauter Diffs,
ja.
Dann ist das sehr schwierig. Wenn ich aber weiß, oh, ich will jetzt gerade den Paragraph schließen oder ich habe jetzt den Artikel, den ich zumache, also es gibt ja sehr, sehr viele Elemente, ist auch der Code gleich viel lesbarer für andere, weil er so ein bisschen sich selbst dokumentiert.
Das stimme ich auch zu. Und ich, ja, und man, also viele Diffs sind auch überflüssig, glaube ich. Es gibt dieser Begriff Devitis.
Ja.
Wenn irgendwie Diffs in Diffs in Diffs in Diffs in Diffs verschachtelt ist. Ich habe die New York Times Seite aufgemacht und die Seite angeguckt, weil ich sehen wollte, wie die das Layout gestaltet haben. Und ich habe das angeguckt, ich war so, nee, das ist krass, wie die das gemacht haben. Ja. Ja, das, weil ich weiß es nicht. Also warum braucht man so viele Verschachteln? Ich weiß es nicht.
Aber liegt auch vielleicht, und dann kommen wir eigentlich zu dem nächsten, worüber wir noch sprechen wollten, daran, dass vielleicht manchmal auch die CSS-Skills so ein bisschen fehlen, dass man dann lieber nochmal ein Diff mehr macht, weil man nicht so weiß, was da geht.
Ja,
und,
kann sein.
Weil ich hatte da ein Beispiel in eurem Talk gesehen, ich hoffe, ich kann das jetzt richtig wiedergeben. Da ging es nämlich darum, dass ihr eine Tabelle habt, die so eine Sortierfunktionalität haben soll. Mhm. Und dann kennt man das, hat man diese Tabellenspalten und dann gibt es diese schöne Pfeil nach oben, Pfeil nach unten.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, sowas wird sehr, sehr häufig mit Diffs umgesetzt, ne? Dass dann einfach gesagt wird, oder mit vielleicht sogar mit Buttons, wenn man Glück hat. Ne? Aber das geht auch anders. Ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Beispiel. Willst du dazu was erzählen, wie ihr das gemacht habt?
Ja, also das ist so ein, also das ist von dieser, also ich glaube, es gibt, mein Talk wurde ein paar Mal aufgenommen, also die heißt Web Component Design. Und da habe ich zum Beispiel, also da in diesem Beispiel habe ich so, die ganze Tabelle ist eigentlich ein Formular. Und ich möchte die Tabelle filtern, indem ich so dynamisch so ein HTTP-Query generiere, wo eben die Sortierreihenfolge zum Beispiel hinterlegt ist für eine bestimmte Spalte. Und das habe ich in diesem Beispiel als Radio-Buttons abgebildet, also wo all diese Pfeile da, die man sieht, so oberhalb von der Spalte, die sind alle als Radio-Buttons abgebildet, weil sie eben einen Input Input-Type Radio, also das ist etwas, was von einem Formular erkannt wird. Und wenn wir etwas da an der Stelle ändern in einem Input-Feld, die HTTP-Query, die danach rausgerendert wird, die nimmt einfach den Wert von dem Radio-Button, der selektiert ist. Und Radio-Buttons haben genau diese Funktionalität, dass wenn ich einen selektiere, die andere, also wird deselektiert. Das ist genau das, was Radio, also das Verhalten von Radio-Buttons. Also wenn ich ein Radio-Button habe, so 8 Radio-Buttons haben, alle mit dem gleichen Name, dann ist es so, dass ich nur eine jeweils von dem selektieren kann. Und wenn ich das eine selektiere, dann werden alle andere deselektiert. Aber du kannst zum Beispiel einen Radio-Button so stylen, damit es wie ein Pfeil, also diese Pfeile aussieht, weil du das Label von dem Radio-Button stylen kannst. Und tatsächlich, das finde ich auch ein super cooles Feature von HTML, das wusste ich nicht vorher. Aber du kannst, wenn du ein Label selektierst du eigentlich das Input-Feld auch.
Ja, genau.
Das wusste ich nicht. Und das ist auch super, auch für so responsive Design und so. Das ist ein weiterer Grund, warum du das ganze Input-Feld innerhalb von einem Label wrappen solltest oder so. Weil da die Klickfläche größer wird, wenn man auch den Label dazu selektieren kann. Oder bei Checkboxen sollte man immer das Label nehmen und nicht einfach ein Textfeld daneben, damit man nicht nur diese Checkbox-Fläche treffen muss, sondern kann die ganze Label treffen.
Genau, also die Nutzung wird besser dadurch, der HTML-Code wird besser lesbarer. Eigentlich gewinnen alle nur daran, oder?
Nur, also sie gewinnen wirklich nur. Also es gibt, nein, ja.
Und bei dem Radio-Button, ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung, da habt ihr es dann so gemacht, dass ihr quasi dieses Radio-Button-Feld mit CSS ausgeblendet habt und die Pfeile dann quasi über diesen Before- und After-Selektor reingesetzt habt, oder? Ja,
gut. Ja, genau.
Und schwupps.
Habe ich gemacht.
Und schwupps hat man so eine sortierbare, also hat man dieses Control dafür, ne? Und
genau.
Hat noch kein JavaScript benötigt. Das fand ich wirklich sehr schön.
Ja. Und ich möchte dazu sagen, also was auch was, wir hatten vorhin Accessibility angesprochen. Ich habe da auch in meinem Talk erwähnt, also ich glaube, es ist wichtig an der Stelle, dass man das dann nachher mit einem Screenreader testet. weil wenn man so versucht, also es gibt schon so einige Dinge, die man machen kann, damit Accessibility gut ist. Zum Beispiel immer Labels nehmen. Ich sehe wirklich keinen Grund, warum man da also irgendwas außer ein Label nehmen soll. Also einige nehmen Placeholder, weil sie glauben, es sieht besser aus oder was weiß ich. Aber heute, also wegen Accessibility und so, sollte man einfach immer ein Label nehmen. Auch für UX-Gründen und sehr viele Gründen, die ich nicht alle hier auflisten möchte. Aber
man kann ja auch das Label nehmen und im Zweifel ausblenden, wenn man Placeholder, also wenn man in irgendeinem Smartphone das Label nicht sehen möchte, warum auch immer.
Ja, aber da ist, das ist auch, die UX davon ist auch nicht gut. Also der andere ist, wenn man in den Feld tippt, möchte man immer, also auch das Label noch sehen. Mhm. Und dann muss man Tricksereien machen, dass man den Label irgendwie so einblendet oder innerhalb von dem Inputfeld oben, ganz weit oben anzeigt. Also ich finde, es ist, kann man machen, wenn man es richtig macht. Aber für mich lohnt sich der Aufwand fast nicht. Ich finde, da findet man den Rad neu.
Ja.
Deswegen, also wenn ich eben coole Designzeug machen möchte, mache ich das lieber an anderer Stelle, als dass ich die Labels neu erfinde.
Bei CSS ist ja die Gefahr relativ groß, dass man da irgendwann so ein bisschen die Übersicht verliert, weil das kann ja schon relativ viel werden. Wie machst du das? Hast du da Tipps, wie man sein CSS ideal schreiben sollte?
Ja.
Oder ideal schreiben könnte.
Ist tatsächlich, also,
Oder könnte, also es gibt ja immer so Sonderfälle.
Ja,
also.
Es gibt mehrere Varianten davon. CSS ist tatsächlich eine von den schwierigsten Sprachen im Web. Meiner Meinung nach, also nicht schwierig. Es erfordert, dass man anders denkt. Und das ist schwierig. Mhm. Also ich habe persönlich, es ist interessant, als ich studiert habe, habe ich CSS gehasst wie die Pest. Ich habe gesagt, ich mache nie wieder. Also es hat mich so genervt, weil man irgendwie versucht hat, immer so das richtig zu positionieren. Und dann endet man den Viewport und dann springt es überall. Und ich war so frustriert. Ich habe gesagt, wirklich, ich hasse Frontend-Entwicklung. Ich mache es nie. Und ich glaube, als ich eingestellt wurde, habe ich auch gesagt, ich bin Backend-Entwickler. Ich mache nie Frontend. Und diese Dinge, die man sagt. Und irgendwann habe ich müsste trotzdem, wie ich gesagt habe, es ist mir wichtig, dass es gut aussieht. Und dann habe ich trotzdem irgendwann mal angefangen, etwas zu machen. Und es hat einfach ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, ich habe ein Buch gelesen damals, CSS Secrets vielleicht. Ich kann nochmal, ich prüfe nochmal, welches Buch das ist und schicke dir den Link dazu. Ich glaube, es war CSS Secrets oder so. Ich habe ein Buch dazu gelesen, so ein bisschen über Scoping und über wie man eben CSS schreibt. Es ist schwierig, weil das Namespace für CSS global ist. Deswegen ist sowas wie Scoping eben sehr wichtig. Und ich persönlich, ich mag das entlang, also ich habe schon gesagt, das so verraten, dass ich gerne meine UI mit Komponenten so entwickle. Das heißt, dass ich jeden kleinen Teil, also ich verwende auch häufig so Atomic Design. Das heißt, dass ich eben sage, also welche sind die kleinste Komponente auf meiner Seite, und dann schaue ich, okay, dann bilde ich die als Komponente ab und dann kann die mit Komposition, kann ich die kleine Komponente in etwa größere Komponenten legen und dann die etwa größeren, also das wären dann die Moleküle, die ganz kleinen sind die Atome Und dann gibt es Organismen, die etwa größer sind und ganze Seiten. Das ist so ein bisschen, wie ich entwickle, so die Denkweise dahinter. Und bei mir, ich diskutiere sehr gerne über unterschiedliche Methoden, wie man CSS-Scoping richtig macht, weil ich noch nicht 100% überzeugt bin, dass ich die allerbeste Lösung gefunden habe bis jetzt. Aber was ich gerne mache, ist, ich entwickle wirklich eine Komponente, also jede Komponente bekommt eine Komponente-Klasse, somit dieses Class gleich dieses Attribut, also in meine Komponente, und das ist der Wurzel für alle meine Styles, die ich für die Komponente mache, weil mit CSS kann ich eben sagen, also es gibt dieses Cascading Geschichte, dass wenn ich so die Style so auf dem einen, also auf einem Element definiere, dass das eigentlich runterkaskadiert zu den Elementen, die da drunter sind.
Ja.
Und da ist ein bisschen so, wenn man, also wenn, ja, wenn dieses Scoping, also wenn man da wirklich die Komponenten richtig schneidet und dann diese Styles so definiert, dass dieses Scoping eben nach unten runter propagiert wird, dann mache ich das gerne. Also ich habe eine Zeit lang BEM verwendet. BEM ist so ein Ansatz, wo man sagt, eigentlich möchte ich für jeden Teil von meiner Komponente eine eindeutige CSS-Klasse generieren. Und ich mache das, indem ich sage, so mein CSS, es heißt Block Element Modifier, und dann sage ich so, die Komponente ist mein Searchbar-Komponente, und dann gibt es eben, der Element wäre der Submit-Button, so, dann gibst du so irgendwie Search Unterstrich Button und dann minus minus so ein Zustand oder so. Das habe ich für eine Zeit lang gemacht, und das ist für einiges, also das ist ein bisschen schwerer kaputt zu machen, genau, aber weil, ja, das bläht den DOM auch sehr auf. Deswegen, ich glaube, es hängt davon ab, was ich da nehmen würde. Es hängt vom Team ab. Wenn man sowas wie BEM nimmt, es ist schwieriger kaputt zu machen, und das hat auch sehr, sehr große Vorteile. Wenn man nicht möchte, dass Dinge kaputt gehen. Wenn aber alle relativ vertraut sind mit die Kaskadierung in CSS, dann kann man vielleicht irgendwie was anderes nehmen.
Ja. Wenn ich dich eben richtig verstanden habe, machst du ja quasi so ein BEM-Lite, ne? Also du definierst für deine Komponente einen Klassennamen, und dann nutzt du die Vererbung quasi, die Kaskade dann aus, genau, dass du sagst, keine Ahnung was, ich habe jetzt, meine Klasse ist Punkt Tabelle, und da drin ist ein T-Head, dann würdest du Punkt Tabelle T-Head machen, und andere würden halt irgendwie das über eine BEM-Klasse nochmal abbilden.
Genau. Und das ist für mich das, was ich am liebsten mache zurzeit. Weil man kriegt irgendwie diese Kapselung ein bisschen, also diese Kapselung hin, aber diese super viele, super lange Klassennamen in der DOM sind ein bisschen nicht so toll. Aber wie ich gesagt habe, das ist tatsächlich, ich höre immer sehr gerne, welche unterschiedlichen Methoden es gibt. Und vor allem, weil ich bin immer so am Denken, wie man das richtig macht.
Ich bewege mich auch so zwischen den beiden. Also ich finde BEM auch sehr toll. Ich habe da schon in Teams ganz tolle, also da hat es mit dem Team einfach gepasst. Und da hatten wir auch Spaß, das so runterzubrechen, ne? Und das sieht auch toll aus. Womit ich nicht so warm werde, ist so dieser Ansatz, den so Tailwind-CSS und so haben, wo du dann in deine ganz viele Klassennamen in ein Element reinhängst, um zu beschreiben, wie es aussieht. Da glaube ich auch nicht, dass das so performant auf Dauer ist.
Ja, ja, ich weiß nicht. Ich habe auch von Tailwind-CSS gehört. Wäre mal interessant. Das Ding ist okay, mit Tailwind-CSS besonders. Das Design von Tailwind-CSS ist einfach klasse.
Ja, definitiv.
Aber die Methodik bin ich so. Das ist tatsächlich mit Tailwind-CSS, das ist irgendwie dieses Utility-Based-CSS, was ich auch verstehe. Aber im Wesentlichen, was man macht, ist, man schreibt CSS in dem HTML selber, weil für jeden einzelnen CSS-Regel gibt es eine HTML-Klasse.
Genau.
Und dann tatsächlich ein Grund, warum ich Tailwind, so wo ich es nicht so attraktiv finde, ist, weil ich CSS mag. Und es gefällt mir, CSS zu schreiben. Und dann möchte ich eben nicht, das in HTML machen zu müssen. Irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich klaue sehr, sehr oft Dinge von Tailwind CSS. Weil ich gucke, also weil die haben so super Doku, ich klaue immer die Shadows, die haben so definiert, welche CSS, also deren Shadows sind. Und da klaue ich immer so deren Shadows und die Farben sind auch super von denen.
Ich klaue meine Schatten auch immer, und zwar hat mal für ein internes Firmenprojekt bei uns eine Designerin mit Figma so das Design fertig gemacht. Und da waren dann halt auch so Schattenklassen drin. Und diese Schattenklassen, die klaue ich mir immer jedes Mal, wenn ich sowas selber, wenn ich irgendwo Schatten brauche, dann ist großer Schatten, mittlerer Schatten, kleiner Schatten, ist alles definiert. Und das sind so meine Standardschatten, die ich immer klaue. Also ja, das ist immer schön, wenn man irgendwo so eine Quelle hat, wo man weiß, da sieht es gut aus, das kann ich wieder verwenden.
Ja, und was ich auch sehr gerne in CSS mache, also das ist tatsächlich unabhängig von der Struktur von CSS, aber ich definiere sehr gerne eine begrenzte Menge an Spacing-Variablen, die ich einfach wiederverwende. Also irgendwie in einer Skala. Es gibt Fibonacci, du kannst die nehmen, so 0,25 Rem und dann 0,5 Rem und dann, was weiß ich, 0,75 und so. Und dann einfach so die als Abstände zu nehmen. Also ich nehme immer T-Shirt-Variablengrößen, so XS, small, so small, SM, MD, LG und so. Damit kann man sagen, also wenn man versucht, okay, ich brauche irgendwie einen Abstand zwischen diesem Element und diesem Element, dann kann ich einfach eine von den Spacing-Variablen ausprobieren und schauen, ob es okay aussieht. Und da die Anzahl von die Menge von Variablen begrenzt ist, sieht es dann nachher, und da sie so irgendwie miteinander verwandt sind, dann sieht es nachher ziemlich konsistent aus, das Design. Ich finde das witzig, dass, weil ich versuche auch Designerin zu werden, aber ich werde es nicht. Das ist so viel. Aber es ist halt so ein Traum. Also ich wünschte mir, ich wäre Designerin. Aber ich bin es nicht. Aber ich finde trotzdem, also eigentlich so viele Gedanken sind eigentlich im Whitespace auf einer Seite drin. Da war mir ja, bevor ich mich mit Frontend beschäftigt habe, war mir nicht klar, dass man das halt einen Unterschied macht und dass man so viel eigentlich mit so Abstände in der UI bewirken kann, auch wenn man überhaupt nichts anfasst. Weil irgendwie, wenn Dinge näher aneinander sind, dann unsere Augen gruppieren sie zusammen. Und wenn sie weiter aneinander, also man kann sehr viel mit Spacing eigentlich erledigen. Das gefällt mir auch.
Zwei Fragen habe ich. Das eine ist, nutzt du CSS-Variablen? Oder machst du SAS oder sowas?
Ja, zu beiden. Also ich mag tatsächlich, meine persönliche Seite ist mit CSS-Variablen gemacht. Das ist aber hauptsächlich, weil ich das ausprobieren wollte. Ich glaube, die sind relativ weit verbreitet, aber wenn man Internet Explorer 11 noch braucht, dann SAS oder so nehmen, weil die noch keine CSS-Properties unterstützen. Das Traurige dran, also wenn eben du sehr viel Design machst und du CSS-Variablen so verwendest und dann öffnest du das in einem Browser, wo es nicht unterstützt wird, sieht das echt schrecklich aus.
Oh ja.
aber ich habe das, bei meiner persönlichen Seite habe ich das eigentlich bis jetzt gemacht. Aber ich verwende beide. Also, und es gibt auch Gründe, die, keine Ahnung. Es gibt, also ein Trick, den ich gelernt habe in der letzten Zeit, ist, dass wenn man etwas machen möchte für so ein Default für Internet Explorer 11 zum Beispiel. Man möchte sagen, Im Default, im Internet Explorer 11 brauche ich so einen Abstand von, was weiß ich, 2 RAM hier. Aber wenn ich CSS Grid möchte, dann brauche ich keinen Abstand an der Stelle. Kann man das eben mit einem CSS Property machen? Das so irgendwie sagen, var minus minus Grid Border, ja, without Border, ja, keine Ahnung, Border with, also nein, Margin with Grid oder so, weil da kannst du, Internet Explorer 11 kann kein Properties, und deswegen kannst du das so als Backup nehmen.
Ach so, ja.
Aber ich weiß nicht, ich mag die. Ich verwende sie gerne, wenn ich live entwickeln möchte. Oder so, wenn ich eben in der UI selber, also ich, wenn ich, sage ich mal so, wenn ich SAS verwenden würde, würde ich trotzdem mir wünschen, dass alle wichtigen SAS-Variablen, so Spacing und so weiter, dass sie trotzdem als CSS-Properties verfügbar sind. Weil wenn ich auf der Seite gehe und Dinge anpassen möchte, ist es viel einfacher, da an der Stelle einfach so diese Wert austauschen zu wollen. Dass ich einfach sage, okay, ich möchte schauen, wie es aussehen würde, wenn ich die Spacing-Variable hier ändern würde. Wenn ich alle Werte von meinen Spacing-Variablen so zur Verfügung habe, kann ich das sehr schnell in der DOM ausprobieren. Ich glaube, ja. Zukünftig kann es sein, dass mehr und mehr über CSS-Properties gemacht wird.
Also ich habe, also meiner Seite, also mies.me, habe ich auch CSS-Variablen. Mhm. Und weil ich sage, Internet Explorer 11-Nutzer haben halt dann Pech gehabt, ne? Ist ja. Aber was ich da super toll fand, war, das habe ich vorher auch noch nie so richtig extrem ausprobiert, ist ein Dark Mode zu integrieren. Und dann hast du einen Media Query.
Mhm. Ja, das stimmt.
Und dann überschreibst du einfach deine Variablen. Ja, und das sind ja dann auch nicht alle, die du überschreiben musst, sondern eigentlich nur so die Schriftfarbe, die Hintergrundfarbe und die Linkfarbe sind das zum Beispiel bei mir nur gewesen. Ist ja eine sehr einfache Seite. Und schwupps, hast du Dark Mode implementiert. Und da habe ich gedacht, boah, wie toll. Also, ne, so wenig Code und kein JavaScript, kein nichts. Und meine Seite passt sich den Nutzerbedürfnissen an. Also das fand ich wirklich super. Und ich habe noch eine Empfehlung, was für dich, oder auch eine Buchempfehlung, eine vorweggezogene. Kennst du das Buch Refactoring UI?
Ja. Ich empfehle es auch sehr, sehr gerne. Das ist super.
Genau, das fand ich auch, weil das war für mich, also ich bin auch kein Designer und ist auch gut wahrscheinlich, dass ich kein Designer bin, also da fehlen mir wirklich die Skills. Aber das war so ein Buch mit so klaren Regeln, die ich anwenden konnte. Und was so Designsysteme und sowas angeht, ich habe den Link jetzt gerade nicht parat, aber ich packe die Shownotes noch einen Link, wo jemand auf medium.com war, das so eine Artikelreihe erklärt, wie er das macht mit Typografie, Spacing und Farben und so. Das ist auch sehr interessant. Das kann man fast 1:1 kopieren. Muss man hier und da ein bisschen anpassen. Die Codebeispiele sind nicht perfekt, aber das ist auch echt toll, was man da erreichen kann.
Gut.
Ja.
Ja. Darf ich nur sehr kurz über CSS Grid sprechen.
Aber natürlich.
Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange wir so gesprochen haben.
Wir haben gerade die Stunde, das ist alles noch in Ordnung.
Okay. Ja. Okay. Das ist schon recht lang, aber falls die Zuhörer noch hören, weil wir noch nicht über CSS Grid gesprochen haben. Also ich liebe die neue CSS Layout Methoden. Es gibt Flexbox und es gibt Grid. Und ich weiß nicht, hast du über Intrinsic Design gehört?
Das sagt mir was, aber vielleicht willst du es doch mal kurz erklären für die, die es nicht
gehört. Ja, kann ich. Also tatsächlich ein InnoQ-Podcast. Ich habe dazu einen InnoQ-Podcast mit dem Lukas Domen aufgenommen.
Den verlinken wir.
Es ist heute rausgekommen.
Ach, dann.
So deswegen, vielleicht können wir das noch verlinken.
Aber
es ist eben diese Idee, dass wir die Basis, also wir sagen, wir wollen einfach wir schreiben mehr oder weniger semantisches HTML und dann bauen wir einfach, also unser CSS, damit die Layouts so wirklich sich, dass sie sich anpassen, wenn die Seiten zum Beispiel breiter gezogen wird. Und also das ist natürlich sehr ähnlich wie Responsive Design, Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass man jetzt nicht mehr sagt, ich habe 3 unterschiedliche Layouts wirklich in mein HTML hinterlegt und ich switch eben mal mit so ein Media Query oder so, sondern ich baue wirklich so mein CSS so, dass ich diese Layouts von den unterschiedlichen Komponenten, dass sie sich am liebsten von alleine anpassen anhand von der Breite, die sie haben. Genau. Aber ja, also das spielt so ein bisschen rein in dieses Layout-Thematik. Aber was wirklich cool ist an die neue CSS-Layout-Sachen sind, dass wir, dass es sehr sauber ist. Wenn ich sage, zum Beispiel, ich möchte das ein Gitter in meiner UI haben. Also ich möchte eben oben, was oben der Navbar ist und dann rechts so ein Sidebar ist und dann der Hauptinhaltsbereich so, mhm. So den Rest von dem Gitter so einnimmt, kann ich das sehr deklarativ mit CSS Grid jetzt so schreiben. Und ich kann sagen, wirklich an dem Container selber kann ich sagen, also definiere mir so in Grid Areas und man kann so mit ASCII Art sagen, welche Grid Areas ich zur Verfügung habe in meine UI, und ich kann sehr deklarativ so vorschreiben, wie meine UI aussehen soll. Und das finde ich, also CSS ist eben nur ein Vorschlag. Und der Browser versucht dann so, so diesen Vorschlag entgegenzukommen. Und die tun das jetzt inzwischen ziemlich gut. Also CSS Grid, das unterstützen eigentlich alle moderneren Browsern. So. Genau.
Wobei ich bei CSS Grid zugeben muss, ich muss immer mal wieder in die Doku gucken, um es richtig zu machen, weil es gibt so viele Möglichkeiten, was du mit Grids machen kannst.
Ja, tatsächlich, ich verwende sehr gerne dieses Grid Template Areas und definiere da an der Stelle, welche Bereiche es gibt. Und da kannst du wirklich mit ASCII Art, wie ich gesagt habe, die Bereiche aufmalen, weil mit den Spalten, Zahlen und so muss ich meistens, wenn ich das brauche, muss ich meistens ein bisschen ausprobieren, bis ich das richtig gemacht habe, weil irgendwie die Zählungen von den Grid-Spalten ist, es fängt bei 1 an und endet bei meine Spalten, also meine Anzahl von Spalten plus 1. Also wenn ich 4 Spalten habe, habe ich so 5 Grid-Tracks, es fängt bei 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist eben nicht, was ein Informatiker erwartet. Ja. Wahrscheinlich alle anderen schon, aber Informatiker erwarten, dass es bei 0 anfängt. Deswegen verwende ich sehr gerne diese Grid-Area-Schreibweise. Aber was ich cool an CSS Grid finde, ist, dass es so, man kann einfach so CSS Grid, also Display Grid machen und dann irgendwie dein Template, also Grid-Template Areas oder so irgendwie Grid Template Columns und so schreiben. Und was ich wirklich daran cool finde, ist, dass die Elemente, also die Kinderelemente von diesem HTML-Element, sie werden einfach automatisch im Gitter platziert. Mit so eine Spalte, also die nehmen so eine, diese per Default so eine Spalte breit und eine, wie heißt das, Row, eine
Reihe.
Zeile?
Reihe? Oh, Zeile, ja, genau.
Ja. Die nehmen so einfach das, was man erwarten würde, nehmen sie so viel Platz ein. Also und dann, das heißt, dass für die meisten Elemente, wenn ich die in einem Gitter platzieren möchte, muss ich überhaupt nichts weiteres an der CSS schreiben, sondern ich kann einfach, mein HTML bleibt gleich, ich habe so 2 Zeilen CSS und so ist das. Und für sowas wie, wenn es halt mehrere Spalten spannen soll, muss ich vielleicht für meinen Navbar oder so zum Beispiel so ein Grid-Column-Span-2 machen, damit das beide Spalten so überquert. Ja. Aber das ist sehr deklarativ und man braucht, und das ist, was ich so sehr dran liebe, man braucht eben diese super schlimme Verschachtelung nicht, wie man das damals bei Bootstrap oder so gekannt hat. Die HTML bleibt so sehr sauber, man kann die Layout sehr deklarativ bestimmen, und ich finde das einfach super.
Und was ich da auch cool finde, ist, dass ich mit Media Queries dann halt die Template Areas nochmal komplett neu machen kann, wenn ich jetzt sage, okay, für eine andere Auflösung möchte ich auch meinen Inhalt anders verteilt haben und ich bleib beim selben Markup. Ich sage einfach nur, okay, die Suche ist jetzt oben neben der Navbar zum Beispiel, keine Ahnung, ne?
Genau.
Und ansonsten ist sie unten drunter. Das ist wirklich sehr schön und dann kann man wirklich mit wenig Code sehr anspruchsvolle Designs machen.
Genau. Tatsächlich mache ich nächste Woche am Mittwoch, 3. Juni, mache ich so ein Live-Coding bei InnoQ Technology Lunch. Ich weiß es nicht, ob das bis dahin rausgebracht wird, die Folge.
Doch, das schaffe ich irgendwie.
Wenn,
okay. Oh Gott,
wenn nicht, dann gibt es hoffentlich, jetzt gibt es Druck bei dir. Aber da werde ich so ein Live-Coding machen von einem Layout mit CSS Grid. Das sollte spannend sein. Das ist dann einfacher, also tatsächlich ist es ein besseres Medium als Podcast.
Genau, wenn man dann sagt, dann
lass du uns über CSS und Layout sprechen auf einen Podcast, das wird super klappen.
Also heute ist der 25. Mai, ich habe also eine Woche Zeit und vorm Urlaub sollte ich das noch schaffen.
Ja. Wenn nicht, ich hoffe, dass es auch auf dem InnoQ YouTube-Channel mal gepublished wird.
Genau, dann. Das würde ich sonst auch verlinken. Also ich verlinke auf jeden Fall diesen YouTube-Channel und ich glaube, da ist wahrscheinlich ein Event dann angelegt, wo man das dann abonnieren kann. Und ich glaube, das ist immer mittags irgendwann, mittwochs, glaube ich, ne? Mittwochs,
genau.
Mittags, genau. Ein Stündchen kann man sich dann angucken. Große Empfehlung.
Ja, das sollte Spaß machen.
Jetzt haben wir ganz viel Werbung für HTML und CSS gemacht und JavaScript so ein bisschen, immerhin Custom Elements. Ich habe dich vorgewarnt, nämlich was Bücher angeht. Wir haben jetzt einen schon, nämlich Refactoring UI, das wird auf jeden Fall verlinkt. Hast du noch mehr Bücher, die du empfehlen möchtest den Hörern?
Ja, ich glaube, ich hatte schon erwähnt, dieses CSS Secrets, damals hatte ich das gelesen. Das fand ich gut, um allgemein zu verstehen, wie man CSS strukturiert und also wirklich die Basics von CSS. Das habe ich damals hilfreich gefunden. Das Buch, das ich auch sehr gerne empfehle, ich gucke nochmal nach. Ich empfehle das Buch Inclusive Design Patterns, das ist von Hayden Pickering. Auf jeden Fall, das ist über Accessibility. Und da gibt es sehr viele Muster, sehr viele praktische Dinge, die man tun kann, um die Webanwendung besser für Screenreader verfügbar zu machen. Und auch nicht nur für Screenreader, sondern ich glaube, er behandelt auch Keyboard-Verwendung und High Contrast und sowas auch. Aber zum Beispiel so ein Beispiel davon ist, dass ich habe nie darüber nachgedacht, aber er meinte so, wenn man mit einem Screenreader auf einer Seite geht, die Navbar ist halt einfach Wiederholung. Wenn du immer navigierst auf der Seite und dein Navbar hat 10 Elemente, muss jemand mit einem Screenreader immer so durch alle 10 Elemente durchgehen, bis man wirklich zum Hauptinhaltsbereich macht. Und so ein Muster, was er da vorschlägt, ist, dass man einfach einen Link, also ein Spring Link oder so, ich weiß nicht, wie das heißt genau, aber man versteckt so einen Link wirklich auf der Seite, wo das wird versteckt außer für Screenreader, aber es sagt einfach da, springe zum Hauptinhaltsbereich. Das heißt, wenn jemand also mit einem Screenreader auf deine Seite geht, kann er einfach auf der Seite gehen und er sieht, okay, ich kann eigentlich alles dieses Navbar-Kram überspringen, wenn ich das nicht gerade möchte, und kann direkt zu der Seite Inhalt springen, anstatt durch den ganzen Navbar nochmal zu gehen. Das ist nur ein Beispiel. Also ich fand das Buch aber sehr, sehr hilfreich. Ich habe sehr viel davon gelernt. Deswegen empfehle ich das immer, wenn jemand was mit Accessibility machen möchte. Der hat ein anderes Buch, das heißt Inclusive Components. Das ist auch, ich glaube, gut, aber ich habe es nicht so, noch nicht so gründlich gelesen. Und ich empfehle auch Every Layout. Es ist eigentlich ein Buch, aber auch eine Webseite. Das ist every-layout.dev. Da gibt es ganz viele so Layout, ich weiß nicht, ob sie sich Layout Arten, also was man alles eben wirklich, also so unterschiedliche Muster, die man so für das Layout von unterschiedlichen Komponenten verwenden kann. Das finde ich eine sehr hilfreiche Ressource, wenn man also eigentlich allgemein, wenn man was mit CSS machen möchte, weil da erklärt er, wie Margins funktioniert und wie wir so richtig Abstände zwischen Dinge definieren. Das erklärt er auch, aber er erklärt unterschiedliche so Muster, die wir immer wieder sehen. So ein Sidebar, ein Stack, so ein Cluster, so unterschiedliche Layout-Varianten. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Sehr schön. Ich habe was nicht, also doch so halbtechnisch habe ich ein Buch, was ich momentan lese. Das heißt Digitaler Minimalismus von Cal Newport. Und zwar geht es im Endeffekt darum, dass er sich damit auseinandersetzt, wie man so ein bisschen die Abhängigkeit vom Handy so ein bisschen reduziert und von technischen Geräten und dass man dahin geht, dass man das als Werkzeug versteht und das gezielt einsetzt und nicht so dieses, ach, ich gucke nochmal rein, was bei Twitter ist, hat nochmal jemand was geschrieben, sondern so ein bisschen gezielter. Und ich finde es mal so als Ansatz ganz nett. Ich habe sowieso bei mir ganz viel geändert, was Notifications und so angeht. Also bei mir poppt fast nichts mehr auf, wenn mir jemand schreibt, sondern ich fand das immer störend bei der Arbeit. Und ich finde das als Ansatz auf jeden Fall ganz gut, lässt sich auch ganz gut lesen und ob man das befolgen muss, muss jeder selber entscheiden. Aber das Buch ist schön, sind irgendwie, ich habe es hier gerade liegen, lass mich mal gucken, wie viele Seiten das sind. Ist nicht viel, 250, 260 Seiten. Das ist ein sehr schönes Buch und nicht zu
technisch. Ich habe tatsächlich Twitter, du kannst mit Parental Controls Seiten blockieren. Ich habe mir Twitter auf dem Handy blockiert. Ich brauche ein PIN, um das zu öffnen. Und weil ich kann nicht ab, also wenn ich halt mich hingelegt habe, war das erste, was ich gemacht habe, Twitter in mein Handy einzugeben. Und es war so gelernt. Und ich habe gedacht, so viel Twitter brauche ich auch nicht. Dann habe ich das gebannt. Auf mein Handy darf ich kein Twitter mehr machen. Ich würde eventuell so Ausnahmen machen, nicht so eine Konferenz fahre oder so, aber in einem Regelfall mache ich das nicht. Und das heißt, weil ich auch meinen Laptop kaum aufmache am Wochenende, verringert auch mein Twitter-Gebrauch sehr viel, was positive Auswirkungen auf mein echtes Leben haben.
Ja, also das ist, also mit Mitteilungen habe ich auch jetzt alles ausgeschaltet. Ich habe sogar auf dem Handy kein Twitter installiert. Ich habe das noch nie über den Browser viel benutzt. Ich hatte immer eine App.
Ja, das genau eben. Also ich habe die App deinstalliert und dann habe ich mir angewöhnt, dass ich das über den Browser aufgemacht habe.
Das hättest du mir nicht sagen
dürfen. Deswegen müsste ich eben so strenger damit umgehen.
Ich habe aber auch ein Feature genutzt und zwar kannst du unter iOS so Bildschirmzeiten definieren. Und ich habe jetzt mal eingestellt, dass ich zwischen 20 Uhr und 7 Uhr morgens das Handy fast nicht mehr nutzen kann, nur noch als Wecker oder als Telefon. Ich kann auch alles einschalten, also wenn ich jetzt dringend auf eine Webseite muss oder eine E-Mail abrufen muss, das kann ja immer mal sein, aber dann muss ich immer sagen, ja, ich ignoriere jetzt mal für 5 Minuten mein Limit. Das klingt jetzt so, als würde ich sonst so am Handy rechnen liegen. Ich wollte einfach mal weniger Handy machen und deshalb bin ich da momentan so auf diesem Trip und da so ein paar Ideen in diese Richtung, die kommen aus dem Buch, finde ich gar nicht so schlecht. Geht unter Android bestimmt auch. Ich habe noch keine Android-Erfahrung, von daher, ja. Sehr schön. Super. Joy, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Dankeschön.
Was die Hörer
für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Was die Hörer nicht wissen, das muss ich aber noch einmal lobend erwähnen. Wir hatten am Anfang ein paar technische Probleme. Also das war schon die zweite Folge, die wir aufgenommen haben. Danke, dass du da die Geduld hattest mit mir. Ich hatte nämlich echt Angst, dass mein ganzes Setup hier heute nicht wollte. Wir sind nämlich remote, wie man ja vielleicht hört, das weiß ich noch nicht. Es war sehr schön wieder.
Zumindest, es waren nur ein paar Minuten, das musst du sagen. Ja. Also nicht, dass die Hörer denken, dass wir so 2 Stunden gequatscht haben und dass das alles verloren gegangen ist. War noch im Rahmen.
Es war bei der Begrüßung irgendwann. Ich wollte dich gerade begrüßen und dann wupp, war alles weg hier. Das ist der schlimmste Moment, den man so bei Aufnahmen haben kann, aber ja. Das haben wir. Vielen Dank, dass du das auf jeden Fall mitgemacht hast. Dann sind wir schon wieder durch. War eine schöne Folge, hat mich sehr gefreut. Liebe Hörer, denkt dran, dass ihr die Joy jetzt am Mittwoch beim InnoQ Technology Lunch live coden sehen könnt. Da könnt ihr ja mal die Mittagspause rein investieren. Ansonsten, diesen Podcast gibt es bei diversen Twitter-Kanälen, die auch überwacht werden. Also wenn ihr hinschreibt, ich bekomme das mit, Herr Mies oder Daniel Mies sind die Twitter-Handle und die Joy unter I am Joy Heron. Und ja, dann sind wir soweit durch, würde ich sagen, oder?
Ich glaube schon.
Ja, Dann danke ich den euch Hörern für die Zeit, die ihr hattet. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Dann geht es nämlich wahrscheinlich in 2 Wochen mit der nächsten Folge weiter. Wenn das so geht. Bis dahin, macht's gut. Alles Gute. Tschüss.